Er lebt. Und es könnte anders sein. Der Konsul wird niemals den Händedruck vergessen, mit dem der gute Dr. Grabo, als er vor 4 Wochen Mutter und Kind verlassen konnte, zu ihm gesagt hat: Seien Sie dankbar, lieber Freund. Es hätte nicht viel gefehlt. Der Konsul hat nicht zu fragen gewagt, woran nicht viel gefehlt hätte. Er weiß den Gedanken, dass es mit diesem lange vergebens ersehnten, winzigen Geschöpfe, das so sonderbar lautlos zur Welt kam, beinahe gegangen wäre wie mit Antoniens zweitem Töchterchen, mit Entsetzen von sich. Aber er weiß, dass es für Mutter und Kind eine verzweifelte Stunde gewesen ist, vor 4 Wochen. Und er beugt sich glücklich und zärtlich zu Gerda nieder, welche, die Lackschuhe auf einem Sammetkissen gekreuzt, vor ihm und neben der alten Konsulin in einem Armsessel lehnt. Wie bleich sie noch ist und wie fremdartig schön in ihrer Blässe mit ihrem schweren dunkelroten Haar und ihren rätselhaften Augen, die mit einer gewissen verschleierten Mockerie auf dem Prediger ruhen. Es ist Herr Andreas Pringsheim, Pastor Marianus, der nach des alten Kölling plötzlichem Tode in jungen Jahren schon zum Hauptpastor aufgerückt ist. Er hält die Hände inbrünstig dicht unter dem erhobenen Kinn gefaltet. Er hat blondes, kurzgelocktes Haar und ein knochiges, glatt rasiertes Gesicht, dessen Mimik zwischen fanatischem Ernst und heller Verklärung wechselt und ein wenig theatralisch erscheint. Er stammt aus Franken, wo selbst er während einiger Jahre inmitten von lauter Katholiken eine kleine lutherische Gemeinde gehütet hat, und sein Dialekt ist unter dem Streben nach reiner und pathetischer Aussprache zu einer völlig eigenartigen Redeweise mit langen und dunklen oder jäh akzentuierten Vokalen und einem an den Zähnen rollenden R geworden. Er lobt Gott mit leiser, schwellender oder starker Stimme, und die Familie hört ihm zu. Frau Permaneder, gehüllt in würdevollen Ernst, der ihr Entzücken und ihren Stolz verbirgt. Erika Grünlich, nun schon fast 15-jährig, ein kräftiges junges Mädchen mit aufgestecktem Zopf und dem rosigen Teint ihres Vaters. Und Christian, der heute Morgen von Hamburg eingetroffen ist und seine tiefliegenden Augen von einer zur anderen Seite schweifen lässt. Pastor Tiburtius und seine Gattin haben die Reise von Riga nicht gescheut, um bei der Feier zugegen sein zu können. Sievert Tiburtius, der die Enden seines langen, dünnen Backenbartes über beide Schultern gelegt hat und dessen kleine graue Augen sich hier und da in ungeahnter Weise erweitern, größer und größer werden, hervorquellen, beinahe herausspringen. Und Clara, die dunkel, ernst und streng darein blickt und manchmal eine Hand zum Kopfe führt, denn dort schmerzt es. Übrigens haben sie den Buddenbrooks ein prachtvolles Geschenk mitgebracht, einen mächtigen, aufrechten, ausgestopften braunen Bären mit offenem Rachen, den ein Verwandter des Pastors irgendwo im inneren Russland geschossen und der jetzt eine Visitkartenschale zwischen den Tatzen drunten auf dem Vorplatz steht. Krögers haben ihren Jürgen zu Besuch, den Postbeamten aus Rostock, ein einfach gekleideter, stiller Mensch. Wo Jakob sich aufhält, weiß niemand, außer seiner Mutter, der geborenen Överdiek, der schwachen Frau, die heimlich Silberzeug verkauft, um dem Enterbten Geld zu senden. Auch die Damen Buddenbrook sind anwesend, und sie sind tief erfreut über das glückliche Familienereignis, was aber Pfiffi nicht gehindert hat zu bemerken, das Kind sehe ziemlich ungesund aus. Und das haben die Konsulin, geborene Stüving, sowohl wie Friederike und Henriette leider bestätigen müssen. Die arme Clotilde jedoch, grau, hager, geduldig und hungrig, ist bewegt von Pastor Pringsheims Worten und der Hoffnung auf Baumkuchen mit Schokolade. Von nicht zur Familie gehörigen Personen sind Herr Friedrich Wilhelm Markus und Sesemi Weichbrot zugegen. Nun wendet der Pastor sich an die Paten und spricht ihnen von ihrer Pflicht. Justus Kröger ist der eine. Konsul Buddenbrook hat sich anfangs geweigert, ihn zu bitten. »Fordern wir den alten Mann nicht zu Torheiten heraus«, sagte er. Täglich hat er die furchtbarsten Szenen mit seiner Frau wegen des Sohnes und sein bisschen Vermögen verfällt, und er fängt wahrhaftig vor Kummer schon an, ein bisschen salopp in seinem Äußern zu werden. Aber was meint ihr, bitten wir ihn zu Gevatter, so schenkt er dem Kinde ein ganzes Service aus schwerem Golde und nimmt keinen Dank dafür. Onkel Justus indessen ist, als er von einem anderen Paten hörte, Stefan Kistenmarker, des Konsuls Freund, wurde genannt, in so hohem Grade pikiert gewesen, dass man ihn dennoch herangezogen hat. Und der goldene Becher, den er gespendet, ist zu Thomas Buddenbrooks Befriedigung nicht übertrieben schwer. Und der zweite Pate? Es ist dieser schneeweiße, würdige alte Herr, der hier mit seiner hohen Halsbinde und seinem weichen schwarzen Tuchrock, aus dessen hinterer Tasche stets der Zipfel eines roten Schnupftuches hervorhängt, sich in dem bequemsten Lehnstuhl über seinen Krückstock beugt, Bürgermeister Dr. Överdiek. Es ist ein Ereignis, ein Sieg. Manche Leute begreifen nicht, wie es zugegangen ist. Guter Gott, es ist doch kaum eine Verwandtschaft. Die Buddenbrooks haben den Alten an den Haaren herbeigezogen. Und in der Tat, es ist ein Streich, eine kleine Intrige, die der Konsul zusammen mit Madame Permaneda eingefädelt hat. Eigentlich, in der ersten Freude, als Mutter und Kind in Sicherheit waren, ist es bloß ein Scherz gewesen. »Ein Junge, Toni, der soll den Bürgermeister zum Gevatter haben«, hat der Konsul gerufen. Aber sie hat es aufgegriffen und ist mit Ernst darauf eingegangen, worauf auch er sich die Sache wohl überlegt und dann in einen Versuch gewilligt hat. So haben sie sich hinter Onkel Justus gesteckt, der seine Frau zu ihrer Schwägerin, der Gattin des Holzhändlers Överdiek, geschickt hat, die ihrerseits ihren greisen Schwiegervater ein wenig hat präparieren müssen. Dann hat ein ehrerbietiger Besuch Thomas Buddenbrooks bei dem Staatsoberhaupte das Seine getan. Und nun sprengt, während die Amme die Haube des Kindes lüftet, der Pastor vorsichtig zwei oder drei Tropfen aus der silbernen, innen vergoldeten Schale, die vor ihm steht, auf das spärliche Haar des kleinen Buddenbrook und nennt langsam und nachdrücklich die Namen, auf die er ihn tauft: Justus, Johann, Kaspar. Dann folgt ein kurzes Gebet, und die Verwandten gehen vorbei, um dem stillen und gleichmütigen Wesen einen glückwünschenden Kuss auf die Stirn zu drücken. Therese Weichbrot kommt zuletzt, und die Amme muss ihr das Kind ein wenig hinunterreichen. Dafür aber gibt Sesemi ihm zwei Küsse, die leise knallen, und zwischen denen sie sagt: »Du gutes Kind!« 3 Minuten später hat man sich im Salon und im Wohnzimmer gruppiert, und die Süßigkeiten machen die Runde. Auch Pastor Pringsheim, in seinem langen Ornat, unter dem die breiten, blank gewichsten Stiefel hervorsehen und seine Halskrause, sitzt da, nippt die kühle Schlagsahne von seiner heißen Schokolade und plaudert mit verklärtem Gesicht in einer ganz leichten Art, die im Gegensatze zu seiner Rede von besonderer Wirksamkeit ist. In jeder seiner Bewegungen liegt ausgedrückt: »Seht, ich kann auch den Priester ablegen und ein ganz harmlos fröhliches Weltkind sein.« Er ist ein gewandter, anschmiegsamer Mann. Er spricht mit der alten Konsulin ein wenig salbungsvoll, mit Thomas und Gerda weltmännisch und mit glatten Gebärden, mit Frau Permaneda im Tone einer herzlichen, schalkhaften Heiterkeit. Hier und da, wenn er sich besinnt, kreuzt er die Hände im Schoß, legt den Kopf zurück, verfinstert die Brauen und macht ein langes Gesicht. Beim Lachen zieht er die Luft stoßweise und zischend durch die geschlossenen Zähne ein. Plötzlich entsteht draußen auf dem Korridor Bewegung, man hört die Dienstboten lachen, und in der Tür erscheint ein sonderbarer Gratulant. Es ist Grobleben. Grobleben, an dessen magerer Nase zu jeder Jahreszeit beständig ein länglicher Tropfen hängt, ohne jemals hinunterzufallen. Grobleben ist ein Speicherarbeiter des Konsuls, und sein Brotherr hat ihm einen Nebenverdienst als Stiefelwichser angewiesen. Frühmorgens erscheint er in der breiten Straße, nimmt das vor die Tür gestellte Schuhwerk und reinigt es unten auf der Diele. Bei Familienfestlichkeiten aber stellt er sich feiertäglich gekleidet ein, bringt Blumen und hält, während der Tropfen an seiner Nase balanciert, mit weinerlicher und salbungsvoller Stimme eine Ansprache, worauf er ein Geldgeschenk entgegennimmt. Aber er tut es nicht darum. Er hat einen schwarzen Rock angezogen, es ist ein abgelegter des Konsuls, trägt aber Schmierstiefel mit Schäften und einen blauwollenen Schal um den Hals. In der Hand, einer dürren, roten Hand, hält er ein großes Bouquet von blassen, ein wenig zu weit erblühten Rosen, die sich zum Teil langsam auf den Teppich entblättern. Seine kleinen, entzündeten Augen blinzeln umher, scheinbar ohne etwas zu sehen. Er bleibt in der Tür stehen, hält den Strauß vor sich hin und beginnt sofort zu reden. Während die alte Konsulin ihm nach jedem Worte ermunternd zunickt und kleine, erleichternde Einwürfe macht, der Konsul ihn betrachtet, indem er eine seiner hellen Brauen emporzieht und einige Familienmitglieder, wie zum Beispiel Frau Permaneder, den Mund mit dem Taschentuch bedecken.
»Ich bin mein armen Mann, meine Herrschaften. Wär ich heaven empfindend hart. Und das Glück und der Freud von mein Herrn, Konsul Buddenbrook, welcher immer gut to me weist ist, dat geht mi nah. Und so bin ich kam, um den Herrn Konsul und die Frau Konsulin und die ganze hochverehrte Familie und vollem harten Tau gratulieren. Und da dat Kind gedeihen mög, denn dat verdienen sie vor Gott und den Menschen. Und so ein Herr, as Konsul Buddenbrook, gibt es nicht viele. Das ist ein edlen Herrn. Und uns Herrgott wird ihn das alles lohnen.
So, Grobleben, das haben Sie schön sicht. Vielen Dank auch, Grobleben. Was wollen Sie denn mit der Rosen? Aber Grobleben ist noch nicht zu Ende. Er strengt seine weinerliche Stimme an und übertönt die des Konsuls.
Uns Herrgott wird ihn das allens lohnen, sag ich. Ihn und die ganze hochverehrte Familie. Wenn das so weit ist und wenn wir vor seinen Stuhl stehen. Denn einmal müssen alle in die Grube fahren, arm und riek. Das ist sein heiliger Will und Ratschluss. Und einer kriegt einen feinen polierten Sarg und Dürenholz und der andere kriegt eine old Kist. Aber to Moda müssen wir alle waren. Wir müssen all to Moda waren. To Moda. To Moda.
Nee, Grobleben.
Wir haben ne Taufhüt und sei mit ehren Moda. Und dies wären einige Blums,
schließt Grobleben. Dank Ihnen, Grobleben. Dat is ever to fail. Wat haben Sie sich dat kosten, Lorden Mensch? Und so ne Red hab ich all lang nicht hört. Na, hier, morgen Sie sich einen vergnügten Tag. Und der Konsul legt ihm die Hand auf die Schulter, indem er ihm einen Taler gibt. Da, guter Mann, sagt die alte Konsulin, haben Sie auch Ihren Heiland lieb?
Den hab ich von harten Leif, Frau Konsulin, dat is so wahr.
Und Grobleben nimmt auch von ihr einen Taler in Empfang und dann einen dritten von Madame Permaneder, worauf er sich unter Kratzfüßen zurückzieht und die Rosen, soweit sie noch nicht auf dem Teppich liegen, in Gedanken wieder mitnimmt. Nun ist der Bürgermeister aufgebrochen, der Konsul hat ihn hinunter zum Wagen geleitet, und das ist das Zeichen zum Abschiede auch für die übrigen Gäste, denn Gerda Buddenbrook bedarf der Schonung. Es wird still in den Zimmern. Die alte Konsulin mit Toni, Erika und Mamsel Jungmann sind die Letzten. »Ja, Ida«, sagt der Konsul, »ich habe mir gedacht, und meine Mutter ist einverstanden, Sie haben uns alle einmal gepflegt, und wenn der kleine Johann ein bisschen größer ist, jetzt hat er noch die Amme, und nach ihr wird wohl eine Kinderfrau nötig sein. Aber haben Sie Lust, dann zu uns überzusiedeln?«
»Ja, ja, Herr Konsul.
Und wenn's Ihrer Frau Gemahlin wird recht sein?« Auch Gerda ist zufrieden mit diesem Plan, und so wird der Vorschlag schon jetzt zum Beschluss. Beim Weggehen aber, schon in der Tür, wendet Frau Permaneder sich noch einmal um. Sie kehrt zu ihrem Bruder zurück, küsst ihn auf beide Wangen und sagt: »Das ist ein schöner Tag, Tom. Ich bin so glücklich wie seit manchem Jahr nicht mehr. Wir Buddenbrooks pfeifen noch nicht aus dem letzten Loch. Gott sei Dank. Wer das glaubt, der irrt im höchsten Grade. Jetzt, wo der kleine Johann da ist, es ist so schön, dass wir ihn wieder Johann genannt haben. Jetzt ist mir, als ob noch einmal eine ganz neue Zeit kommen muss.« 2. Christian Buddenbrook, Inhaber der Firma HCF Burmeester und Kompanie zu Hamburg, seinen modischen grauen Hut und seinen gelben Stock mit der Nonnenbüste in der Hand, kam in das Wohnzimmer seines Bruders, der mit Gerda lesend beisammen saß. Es war 21:30 Uhr am Abend des Tauftages. »Guten Abend«, sagte Christian. »Ach, Thomas, ich muss dich mal dringend sprechen. Entschuldige, Gerda. Es eilt, Thomas.« Sie gingen in das dunkle Speisezimmer hinüber, wo selbst der Konsul eine der Gaslampen an der Wand entzündete und seinen Bruder betrachtete. Ihm ahnte nichts Gutes. Er hatte, abgesehen von der ersten Begrüßung, noch nicht Gelegenheit gehabt, mit Christian zu sprechen. Aber er hatte ihn heute während der Feierlichkeit aufmerksam beobachtet und gesehen, dass er ungewöhnlich ernst und unruhig gewesen war. Ja, dass er im Verlaufe von Pastor Pringsheims Rede einmal sogar aus irgendwelchen Gründen den Saal für mehrere Minuten verlassen hatte. Thomas hatte ihm keine Zeile mehr geschrieben seit jenem Tage in Hamburg, an dem Christian 10.000 Mark Courant von seinem Erbe im Voraus aus seinen Händen zur Deckung von Schulden empfangen. »Fahre nur sofort«, hatte der Konsul gesagt. »Dann werden deine Groschen rasch vertan sein. Was mich betrifft, ich hoffe, dass du künftig recht wenig meine Wege kreuzen wirst. Du hast meine Freundschaft während all der Jahre auf zu harte Proben gestellt.« Warum kam er jetzt? Etwas Dringendes musste ihn treiben. »Nun?«, fragte der Konsul. »Ich kann es nun nicht mehr«, antwortete Christian, indem er sich, Hut und Stock zwischen den mageren Knien, seitwärts auf einen der hochlehnigen Stühle niederließ, die den Esstisch umstanden. »Darf ich fragen, was du nun nicht mehr kannst und was dich zu mir führt?«, sagte der Konsul, der stehen blieb. »Ich kann es nun nicht mehr«, wiederholte Christian, drehte mit fürchterlich unruhigem Ernst seinen Kopf hin und her und ließ seine kleinen, runden, tiefliegenden Augen schweifen. Er zählte jetzt 33 Jahre, aber er sah weit älter aus. Sein rötlich-blondes Haar war so stark gelichtet, dass fast schon die ganze Schädeldecke freilag. Über den tief eingefallenen Wangen traten die Knochen scharf hervor, dazwischen aber buckelte sich, nackt, fleischlos, hager, in ungeheurer Wölbung seine große Nase. »Wenn es nur dies wäre«, fuhr er fort, indem er mit der Hand an seiner linken Seite hinunterstrich, ohne seinen Körper zu berühren. »Es ist kein Schmerz, es ist eine Qual, weißt du, eine beständige, unbestimmte Qual. Dr. Drögemüller in Hamburg hat mir gesagt, dass an dieser Seite alle Nerven zu kurz sind.« »Stelle dir vor, an der ganzen linken Seite sind alle Nerven zu kurz bei mir. Es ist so sonderbar. Manchmal ist mir, als ob hier an der Seite irgendein Krampf oder eine Lähmung stattfinden müsste. Eine Lähmung für immer. Du hast keine Vorstellung. Keinen Abend schlafe ich ordentlich ein. Ich fahre auf, weil plötzlich mein Herz nicht mehr klopft und ich einen ganz entsetzlichen Schreck bekomme. Das geschieht nicht einmal, sondern 10-mal, bevor ich einschlafe. Ich weiß nicht, ob du es kennst. Ich will es dir ganz genau beschreiben. Es ist...« »Lass nur«, sagte der Konsul kalt. »Ich nehme nicht an, dass du hierher gekommen bist, um mir dies zu erzählen.« »Nein, Thomas, wenn es nur das wäre. Aber das ist es nicht allein. Es ist mit dem Geschäft... Ich kann es nun nicht mehr.« »Du bist wieder in Unordnung?« Der Konsul fuhr nicht einmal auf, er wurde nicht mehr laut. Er fragte es ganz ruhig, während er seinen Bruder von der Seite mit einer müden Kälte ansah. »Nein, Thomas. Und um die Wahrheit zu sagen, es ist ja nun doch gleich. Ich bin niemals recht in Ordnung gekommen, auch durch die 10.000 damals nicht, wie du selbst weißt. Die waren eigentlich nur, damit ich nicht gleich zuzumachen brauchte. Die Sache ist die, ich habe gleich darauf noch Verluste gehabt, in Café und bei dem Bankerott in Antwerpen. Das ist wahr. Aber dann habe ich eigentlich gar nichts mehr getan und mich still verhalten. Aber man muss doch leben. Und nun sind da Wechsel und andere Schulden. 5.000 Taler. Ach, du weißt nicht, wie sehr ich herunter bin. Und zu allem diese Qual. Also, du hast dich still verhalten, schrie der Konsul außer sich. In diesem Augenblick verlor er dennoch die Fassung. Du hast die Karre im Dreck gelassen und dich anderweitig unterhalten. Meinst du, dass ich nicht vor Augen sehe, wie du gelebt hast, im Theater und im Zirkus und in Clubs und mit minderwertigen Frauenzimmern? Du meinst Aline. Ja, für diese Dinge hast du wenig Sinn, Thomas. Und es ist vielleicht mein Unglück, dass ich zu viel Sinn dafür habe. Denn darin hast du recht, dass es mich zu viel gekostet hat und noch immer ziemlich viel kosten wird. Denn ich will dir eines sagen, wir sind hier unter uns Brüdern. Das dritte Kind, das kleine Mädchen, das seit einem halben Jahre da ist, es ist von mir. Esel! Sage das nicht, Thomas. Du musst gerecht sein, auch im Zorne, gegen sie und gegen... Warum sollte es nicht von mir sein? Was aber Aline betrifft, so ist sie durchaus nicht minderwertig. So etwas darfst du nicht sagen. Es ist ihr keineswegs gleichgültig, mit wem sie lebt, und sie hat meinetwegen mit Konsul Holm gebrochen, der viel mehr Geld hat als ich. So gut ist sie gesinnt. Nein, du hast keinen Begriff, Thomas, was für ein prachtvolles Geschöpf das ist. Sie ist so gesund. So gesund, wiederholte Christian, indem er eine Hand, ihren Rücken nach außen, mit gekrümmten Fingern vors Gesicht hielt, ähnlich wie er zu tun pflegte, wenn er von »That's Maria« und dem Laster in London erzählte. »Du solltest nur ihre Zähne sehen, wenn sie lacht. Ich habe solche Zähne auf der ganzen Welt noch nicht gefunden, in Valparaiso nicht und in London nicht. Ich werde nie den Abend vergessen, als ich sie kennenlernte. Bei Ulich in der Austernstube. Sie hielt es damals mit Konsul Holm, aber ich erzählte ein bisschen und war ein bisschen nett mit ihr. Und als ich sie dann nachher bekam, tja, Thomas, das ist ein ganz anderes Gefühl, als wenn man ein gutes Geschäft macht. Aber du hörst nicht gern von solchen Dingen. Ich sehe es dir auch jetzt wieder an. Und es ist nun ja auch zu Ende. Ich werde ihr nun Adieu sagen, obgleich ich ja wegen des Kindes mit ihr in Verbindung bleiben werde. Ich will in Hamburg alles bezahlen, was ich schuldig bin, verstehst du? Und dann zumachen. Ich kann es nun nicht mehr. Mit Mutter habe ich gesprochen, und sie will mir auch die 5.000 Taler im Voraus geben, damit ich Ordnung machen kann. Und damit wirst du einverstanden sein, denn es ist doch besser, man sagt ganz einfach, Christian Buddenbrook liquidiert und geht ins Ausland, als wenn ich Bankerott mache. Darin wirst du mir recht geben. Ich will nämlich wieder nach London gehen, Thomas, in London eine Stelle annehmen. Die Selbstständigkeit ist so gar nichts für mich, das merke ich mehr und mehr. Diese Verantwortlichkeit. Als Angestellter geht man abends sorglos nach Hause. Und in London bin ich gern gewesen. Hast du etwas dagegen? Der Konsul hatte während dieser ganzen Auseinandersetzung seinem Bruder den Rücken zugewandt und die Hände in den Hosentaschen mit einem Fuße Figuren auf dem Boden beschrieben. Schön. gehe also nach London«, sagte er ganz einfach. Und ohne sich auch nur halbwegs noch einmal nach Christian umzuwenden, ließ er ihn hinter sich und schritt zum Wohnzimmer zurück. Aber Christian folgte ihm. Er ging auf Gerda zu, die dort allein bei der Lektüre saß, und gab ihr die Hand. »Gute Nacht, Gerda.« »Ja, Gerda, ich gehe nun also demnächst wieder nach London. Merkwürdig, wie man umhergeworfen wird. Nun wieder so ins Ungewisse, weißt du, in solche große Stadt, wo es bei jedem dritten Schritt ein Abenteuer gibt und man so viel erleben kann. Sonderbar. Kennst du das Gefühl? Es sitzt hier, ungefähr im Magen. Ganz sonderbar.«